Willkommen am Microsoft Day und willkommen zu unserem Vortrag von der iOS-App zur Windows 8-App. Wir wollen Sie begleiten auf dem Weg von einer vielleicht existierenden iOS-Applikation zu einer Windows 8-Applikation. Mein Name ist Max Knorr, ich arbeite als Technical Alliance Manager bei Microsoft in Redmond und ich habe da mit vielen Partnern zu tun, wo wir überlegen, wir wollen vielleicht eine Windows 8-Tablet-Applikation bauen. Und meistens, wenn wir fragen, gibt es da schon was Existierendes, sagen die, naja, wir haben da schon eine iOS-Applikation gebaut und dann ist die nächste Frage eigentlich, können wir da jetzt da möglichst schnelle Migration machen? Können wir möglichst schnell von iOS zu Windows 8 kommen? Aus diesem Grund habe ich Mr. iOS mitgebracht, Hannes Schmidt.
Hallo, mein Name ist Hannes Schmidt, ich bin der Co-Founder von CardsKit und programmiere seit 3,5 Jahren für die iOS-Plattform.
Wir werden gemeinsam diesen Weg mit Ihnen durchmachen. Wir werden Sie begleiten auf dem Weg von iOS zu Windows 8. Sie haben heute schon sehr viel über Windows 8 generell gehört. Sie haben schon gehört, warum es Sinn macht, nach Windows 8 zu gehen. Sie haben gehört, welche neuen Features es gibt, wie Sie eine Windows 8-Applikation im Speziellen schreiben können. Und Sie fragen sich jetzt sicher, ich habe aber da schon etwas auf einer iOS-Plattform zum Beispiel. Um das geht es in diesem Vortrag. Es geht darum, Sie haben bereits eine bestehende Plattform, wollen jetzt unbedingt eine Windows 8-App bauen und wir zeigen Ihnen einen Weg dorthin. Egal, ob Sie jetzt .NET-Entwickler sind, das könnte nämlich das eine Szenario sein, der Chef kommt zu Ihnen und sagt, naja, du kennst dich ja gut aus mit Windows 8, nachdem du jetzt auf dem Microsoft Day warst, kannst du nicht unsere bestehende iOS-App rüberbringen. Oder wenn Sie technischer Projektleiter sind und Sie jetzt nach dem heutigen Tag sagen, super, ich möchte eine neue App für Windows 8 in mein Portfolio aufnehmen. Das sind unsere Zielgruppen. Für Sie haben wir den Vortrag gebaut. Wir geben Ihnen einen Leitfaden mit von iOS nach Windows 8. Wir haben einige Erfahrungen in unterschiedlichen Projekten bereits gemeinsam auch gemacht und haben da Schritte zusammengestellt, Ratschläge, Guidelines, Richtlinien, wie Sie eine möglichst reibungslose Migration unter Anführungszeichen machen können. Wir werden die beiden Plattformen auch vergleichen, was ist gemeinsam, was ist unterschiedlich, welche Konzepte gibt es hier, welche Konzepte gibt es dort, Architekturen, ein bisschen Coding, aber nicht ganz so viel, jede Menge Tipps, aber auf jeden Fall unsere Erfahrungen und weiterführende Materialien, sodass Sie eine möglichst leichte Migration durchführen können.
Was erwartet Sie nicht? Wir machen heute keine Hardcore-Coding-Session oder einen 1:1 API-Vergleich von beiden Plattformen. Wir stellen Ihnen auch kein automatisches Migrationstool vor, in das man den iOS-Code hineinschmeißt und am Ende eine Windows 8-App herausbekommt. Das hört sich zwar nett an, gibt es aber nicht. Auch werden Sie von uns keinen 1:1-Klon der Original-iOS-App sehen, da es aus unserer Sicht wichtig ist, das native Feeling der jeweiligen Plattform zu erhalten. Um strukturiert vorgehen zu können, haben wir einen Prozess gebaut, der uns in 7 Schritten bei der Umsetzung helfen wird, von der iOS zur Windows 8 App zu kommen. Die heutige Rollenverteilung sollte mittlerweile klar sein. I'm a Mac
and I'm a PC. Und das ist auch gleich der Beginn, damit die beiden Welten miteinander sprechen können, haben wir jetzt die Terminologien kurz am Anfang mal hier und dort zusammengefasst. Wenn ich von Windows 8 und Windows Phone 8 rede am PC, dann meint der Hannes damit
iOS.
Windows Store bei mir?
Der App Store auf der Apple-Seite.
Visual Studio 2012 am PC?
Xcode.
C#, VB.NET, C++ oder JavaScript als Programmiersprachen?
Hauptsächlich Objective-C.
Ausgezeichnet. Das ist also schon mal das Vokabular. Und damit schauen wir uns noch unser Business-Szenario für heute an. Wir wollen eine kleine Applikation migrieren.
Ich habe eine iOS-Applikation gebaut, die iPad My Business Dinner heißt und die heute verwendet wird, um zu zeigen, wie man von der einen Plattform zur anderen kommt. Stellen Sie sich vor, Sie laden einen Business-Partner zum Abendessen ein, Sie gehen in ein nettes Lokal und am Ende des Abends wollen Sie aufzeichnen, mit wem Sie unterwegs waren und wie viel alles gekostet hat. Mit iPad schießen Sie einfach ein Foto und tragen die entsprechenden Informationen direkt vor Ort ein. Und am Ende des Monats können Sie mit diesen Daten zu Ihrer internen Verrechnungsstelle gehen und Ihr Geld wieder zurückbekommen.
Super Applikation. ich finde, als ersten Schritt in der Migration sollte man es einmal leicht umbenennen. Also Name ist super. Ich glaube, auf Windows 8 nennen wir es lieber I Paid My Business Dinner. Spricht sich gleich aus. Aber. Ja. Okay, aber jetzt zum wirklich ersten Schritt, zum ersten seriösen Schritt. Es geht ums UI-Modell.
Ganz am Anfang ist es wichtig, sich bewusst darüber zu sein, was für eine App man baut bzw. nachbaut. Für verschiedene Apps gibt es verschiedene Entwicklungstools, Sprachen und Frameworks, die einen bei der Entwicklung unterstützen. Wir teilen an dieser Stelle die Apps gleich mal in zwei Gruppen ein. Auf der einen Seite framebasierte Apps, auf der anderen Seite Control- bzw. dokumentbasierte Apps. Bei framebasierten Apps stellen Sie sich Spiele oder sehr grafisch aufwendige Applikationen oder 3D-Modelle vor. Bei Control-basierten denken Sie an Business-Applikationen, Tools oder Applikationen, die Ihnen Content zeigen. Für framebasierte Applikationen wird man auf der iOS-Seite auf Dinge wie OpenGL ES, Quartz oder Spiele-Engines wie Unity oder die Unreal Engine einsetzen. Für Control-basierte Applikationen kommen beispielsweise Apple Standard-Frameworks wie UIKit, Core Foundation, UI Events zum Einsatz oder aber auch App Creator Engines wie Titanium. Der Vollständigkeit halber dürfen wir natürlich nicht auf HTML und JavaScript vergessen, die für beide Arten von Apps zum Einsatz kommen können, aber auch ihre eigenen Challenges mit sich bringen.
Auf der Windows 8-Plattform haben wir die gleichen Konzepte, Frame-basiert und Control-basiert. Für Frame-basierte Applikationen können Sie DirectX einsetzen, als C++, vor allem C++ geschriebene DirectX Frame-basierte Spiele oder 3D-Visualisierungen. Für, sagen wir mal, weniger aufwendigere Spiele gibt es natürlich die Option HTML und JavaScript. Da ist halt die Frage, bekommen wir die nötige Framerate zusammen, wenn wir das Ganze nur browserbasiert machen. Die Spiele-Engines, die der Hannes vorher erwähnt hat, das ist sicher ein guter Weg, wenn Sie bereits zum Beispiel eine Unity-Engine verwenden, die gibt es hier und dort. Da kann man dann auch sozusagen Cross-Plattform-Applikationen relativ leicht unterbringen. Für die Control-basierten Applikationen haben wir auf Windows 8 XAML, das ist unser Control-Kit, das entspricht dem UI-Kit auf iOS sozusagen. Wir haben die Möglichkeit, auch native HTML- und JavaScript-Applikationen zu schreiben und das ist relativ spannend. Das bedeutet, Sie schreiben eine App, die die volle Performance von der Maschine ausnutzt, die auf die Hardware zugreifen kann, Sie schreiben es halt einfach in HTML und JavaScript. Es ist also keine Webseite, sondern es ist eine native App. Und dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit, normales HTML und JavaScript als Webseite sozusagen zu machen auf Windows 8. Die Frage ist jetzt, also der erste Teil ist immer so ein Grundlagenteil und Guidance, da wollen wir Ihnen jetzt ein paar Tipps mitgeben, ein paar Ratschläge aus unserer Erfahrung, was ist wichtig bei einer Migration. Wir haben hier drei Fragen, die Sie sich stellen sollten. Das erste ist mal, haben Sie eine Frame-basierte Applikation oder eine Control-basierte Applikation? Denken Sie mal kurz nach, wenn Sie jetzt an eine bestehende App bei Ihnen denken, die Sie migrieren wollen oder sonst an unsere App denken, wird die Frame-basiert, viel Grafik oder Control-basiert sein, viel Text. Und das haben wir hier auf der rechten Seite auch. Also Frame-basierte Applikationen erkennt man meistens daran, dass sie Storyboards haben, wie ein Film ablaufen, wie ein Spiel ablaufen oder dass sie aufwendige Grafik haben. Control-basiert heißt meistens, es ist sehr Event-interaktionsbasiert. Wir reagieren auf einen Klick, wir reagieren auf eine Auswahl in einer Liste. Apropos Liste, Master Detail. Das ist auch so ein Konzept. Oder viel Schrift, daran erkennt man Control-basierte Applikationen. Zweites Thema ist die plattformübergreifende Wichtigkeit. Also wir haben schon gesprochen, HTML und JavaScript, das ist eine Variante, wie man plattformübergreifende Apps machen kann oder Spiele-Engines. Wenn Sie plattformübergreifend sein wollen, dann werden Sie nie die volle Funktionalität des Geräts ausnutzen können, zumindest zurzeit noch nicht. Also es gibt da Frameworks, zum Beispiel von der Apache Foundation. Im Endeffekt sind die alle HTML und JavaScript basiert oder eben proprietäre Spiele-Engines. Wenn Sie das wirklich vertraute App-Feeling machen wollen, also Sie wollen sicherstellen, es ist eine App, die die gewohnten Animationen drinnen hat, auf Touch-Gesturen sich wie gewohnt verhält, dann wird man vermutlich über eine native App nicht hinwegkommen. Also diese beiden Punkte, ist es wichtiger, rasch irgendwas zu machen auf allen Plattformen oder wollen Sie wirklich eine hundertprozentig originale, native App bauen, die sich überall original anfühlt?
Okay, um was für eine App, glauben Sie, handelt es sich bei iPad? Wenn Sie kontrollbasiert gesagt haben, liegen Sie genau richtig. Zusätzlich habe ich auf der iOS-Seite bereits eine native Applikation implementiert und jetzt geht es darum, dasselbe auf Windows 8 zu machen.
Nach dieser ersten Entscheidung können wir also beginnen, die UI-Struktur festzulegen. Der Hannes hat da schon eine bestehende Applikation. Vielleicht ein prinzipielles Konzept vorweg. In beiden Plattformen haben wir das Konzept, dass es einen sogenannten Navigation Frame gibt, so heißt er auf Windows 8.
Navigationskontrolle bei uns.
Und das entspricht eigentlich einem Webbrowser, der einfach keine Adressleiste hat. Und in diesem Rahmen, in diesem browserähnlichen Control, da können unterschiedliche Seiten dargestellt werden und man kann auf diesen Seiten zum Beispiel schematisch da rechts einen Button betätigen und kommt dann auf die nächste Seite und man kann dann auch auf eine andere Seite gehen. Und es gibt hier einen History Stack, wie wir das gewohnt sind aus einem normalen Browser. Alle Seiten sind auf diesem Stack drauf und ich kann jederzeit Back drücken. Jetzt sind wir ein bisschen stolz auf unsere Animation, schauen Sie, weil sonst verpasst man den Moment, der uns eine halbe Stunde Arbeit gekostet hat. Schauen Sie links nach oben, genau, man drückt da irgendwo einen Back-Knopf oder man drückt noch einmal einen Back-Knopf und auf der rechten Seite im Stack wird einfach die oberste Seite weggenommen. Ganz normaler Browser. Und das ist das Konzept von allen kontrollbasierten Applikationen, sowohl auf iOS als auch auf Windows 8.
Unser Tipp an dieser Stelle, verlieren Sie sich nicht in konkreten Bildschirmmasken. Verstehen Sie zuerst mal das Grundkonzept Ihrer Applikation, dokumentieren Sie die verschiedenen Use Cases, definieren Sie das Datenmodell und generalisieren Sie die UI-Struktur. Das wird Ihnen dabei helfen, die konkreten Screens für jede der Plattformen und deren unterschiedliche Formfaktoren zu bauen. Formfaktoren sind wichtig zu beachten, da eine App auf dem Tablet gut tut, nicht eins zu eins dieselben Screens und dieselbe Struktur zu verwenden wie auf dem Smartphone. Wenn wir nun unser Beispiel iPad heranziehen und das etwas zerstückeln. Am Anfang haben wir eine Gruppe von Dinner-Einträgen, die wir nach Monat gruppieren. Danach wechseln wir in eine Master-Detail-Ansicht, wobei die Master-View eine Liste der jeweiligen Dinner-Einträge in dem gewählten Monat zeigt. An dieser Stelle kann der User entweder einen Eintrag auswählen und mehr Informationen erhalten oder aber einen neuen Eintrag anlegen. Im letzten Fall kann zusätzliche Informationen wie ein Bild oder eine Person aus dem Adressbuch via Picker Control eingefügt werden.
Das ist also unsere existierende UI-Struktur von der iOS-Applikation und wie bereits erwähnt, wir haben das jetzt generalisiert und haben einmal dazu geschrieben, welcher Use Case verbirgt sich hinter dieser Seite. Ein spannendes Beispiel ist zum Beispiel da oben, die List of Dinners und die Details for One Dinner, die könnten je nach Plattform eine oder zwei Seiten sein. Am iPad zum Beispiel sind die in einer Seite links und rechts, am iPhone sind es zum Beispiel zwei Seiten derzeit. Deswegen haben wir gemeint, wichtig, das mal zu generalisieren, was passiert hier und sich nicht auf visuelle Details festzulegen. Wir haben jetzt mal angegeben, welche Entitäten gibt es hier und was wird mit denen passiert, also was passiert mit denen, was wird mit denen gemacht. Also auf der ersten Seite haben wir Dinners, die by month grouped sind. Auf der zweiten Seite zeigen wir eine List of Dinners an, auf der dritten Seite Details für ein Dinner. Unten können wir ein neues Dinner anlegen und dann haben wir diese beiden Picker, Pick a Photo oder Pick a Participant. Also aus der bestehenden Datenbank, aus den bestehenden Bildern des Tablets oder des Phones oder aus dem Adressbuch Daten auswählen, die man an dieses neue Dinner-Event anhängt. Und in weiterer Folge können wir diese Struktur oder werden wir diese Struktur jetzt nehmen und sie von diesem abstrakten Level wieder umsetzen auf Windows 8. Und das ist auch unser Ratschlag, dass Sie es bei Ihrer Applikation genauso machen.
Jetzt, wo wir eine bessere Idee über die Struktur und die Use Cases von iPad haben, können wir uns daran machen, die verschiedenen Screens zu bauen. Von der iOS-Seite möchte ich kurz noch die verschiedenen Layout-Arten beschreiben, die zum Einsatz kommen. Für die Detailansicht wurde eine sogenannte UI View verwendet. Dabei handelt es sich um eine Fläche, eine Canvas, die frei gestaltet werden kann. Ideal, um ein Formular mit Text, Bild und Knöpfen, wie wir es brauchen, zu bauen. Für die Master-Ansicht habe ich eine UI Table View verwendet. Es handelt sich dabei um eine typische Listenansicht, in der Zellen vertikal angeordnet werden. Diese Zellen sind selbst UI-Views und können, wie zuvor erwähnt, frei gestaltet werden. Es gibt aber Templates, die meistens zum Einsatz kommen. Zuletzt, die Gruppenansicht wurde als UI-Collection-View umgesetzt. Dieses Control eignet sich zur Anzeige von visuellen Objekten wie Bildern oder Grafiken im 2D- oder 3D-Raum. Es ist visuell attraktiv, kann mit Animationen beeindrucken, braucht aber auch entsprechend Ressourcen und intelligentes Caching.
Wie können Sie jetzt diese drei Standard-Controls, die eigentlich in fast jeder iOS-Applikation vorkommen, wie können Sie die, wenn Sie die derzeit haben, nach Windows 8 bringen? Beginnen wir mal mit dem ersten, mit dem Collection View Control. Wir haben es auf der rechten Seite stehen. Das entspricht auf der Windows 8 Seite am ersten dem sogenannten Grid View Control. Wir sehen das Grid View Control auf der linken Seite. Das ist auch eine Liste, die nebeneinander und untereinander dargestellt wird. Die ist templatebar wie am iOS. Also was jetzt eigentlich die einzelne Zelle ist, das können wir frei vorgeben. Auf der Windows 8 Plattform ist es üblich, dass das Ganze quadratisch ist und dass da Bilder und Text gemeinsam drinnen sind. Also mehr als auf iOS, da ist vor allem für Bilder gedacht, auf Windows 8 kann man da auch wirklich viel Text hineinpacken. Sehen wir in dem unteren Beispiel. Weil es eine Liste ist natürlich, kann man Dinge auswählen durch den Finger und es können eine oder mehrere Elemente sein. Übrigens, dieses Control kennen Sie vielleicht, das ist so ziemlich das bekannteste Windows 8 Control. Das Startmenü ist nach dem gleichen Muster aufgebaut. Wir können da auch Dinge gruppieren. Vielleicht schauen wir uns das kurz im Startmenü an. Natürlich, wir haben hier diese Gruppen. Und das zweite, was ich jetzt gemacht habe, also wir können scrollen, wir können Dinge auswählen, das ist ganz klar. Wir können die dann vielleicht auch herumschieben, aber wir können auch rein und raus zoomen. Dazu kommen wir später. Aber man merkt, dieses Grid View Control auf Windows 8, das hat Gruppen dabei, das hat Animationen, das hat Touch Support. Zweites haben wir gehabt, das Table View Control auf der rechten Seite. Das Table View Control würde ich auf der Windows 8 Seite raten, mit einem List View Control umzusetzen. Es gibt, haben Sie vielleicht, kennen Sie von früher, von Silverlight oder von WPF, die .NET Entwickler im Raum, es gibt ein List Box Control. Das List Box Control gibt es weiterhin, weil unser Windows 8 Framework, das baut ja in Wahrheit, ist sozusagen der Erbe von WPF und Silverlight. Da haben wir ähnliche Konzepte. Es gibt also auch ein List Box Control dort. Verwenden Sie das nicht, das gibt es eher aus, sagen wir mal, Erbegründen. Das haben wir geerbt. Das neue Windows 8 optimierte Control, das ist die List View. Wir sehen es auf der linken Seite, es ist auch eine Liste, die tabellarisch ist. Wir können wieder mit einem Template das Aussehen beeinflussen und die Standarddarstellungsform in Windows 8 ist auf der linken Seite dargestellt, ein kleines Bildchen und daneben viel Text. Sie können beliebige andere Dinge machen, aber das wäre so die Standarddarstellung, die Standardguidance wäre auf der linken Seite ein Bild, ein färbiges zu nehmen, vielleicht dieses Graue nicht ganz so schön und auf der rechten Seite dann irgendwelche Details dazu. Und da kann durchaus ein bisschen mehr Text sein als bei iOS. Hat auch Multi-Selection, hat auch die Möglichkeit zu Gruppierungen und natürlich Animationen, Data auch. Drittes Control, sagen wir mal eher das Simpelste, die Detail View, UI View hat es bei euch geheißen. Genau. Bei uns heißt das User Control und Sie kennen das User Control sicher schon. Das ist so das Basis Control, das ist auch wie bei iOS das Basis Control von allen weiteren Controls. Und da kann man über UI Composition beliebig viele Controls hineinpacken, Button, Checkbox, alles Mögliche. Spannend ist, wir haben das Konzept von Layouts. Haben Sie sicher schon von Silverlight gehört, wenn Sie das gemacht haben. Wir können ein Tabellenlayout machen, das würde Grid heißen, oder wir können also nebeneinander in tabellarischer Form oder untereinander in tabellarischer Form. Oder wir können das einfach Flow-Layout-mäßig machen, wie in einer Webseite, also einfach komplett nebeneinander und untereinander, ohne irgendwelche Abstände definiert, sondern einfach, sobald das eine aus ist, gleich das nächste daneben Das würde man ein Stack-Panel nennen. Und diese Grid- und Stack-Panel-Controls, die würde man in dem Fall in die Detail-View, in das User-Control hinein platzieren, um dann hier so ein Aussehen zu bekommen, wie wir es auf der linken Seite sehen. Jetzt haben wir beim Startmenü das mit dem Rein- und Rauszoomen gesehen. Wie heißt das bei euch?
Nennt sich bei uns Pinch, die Pinch-Gestur.
Ich glaube, das heißt bei uns auch Pinschen. Vielleicht haben wir das lizenziert, weiß man nicht. Auf jeden Fall, dieses, wir nennen es einmal Zoomen, sicherheitshalber, dieses Rein- und Rauszoomen zwischen zwei Levels. Da gibt es, das kann man bei euch mit der UI Collection View machen, mit ein bisschen Programmierung. Mhm. Bei uns gibt es dafür ein Control, das sich Semantic Zoom heißt. Das ist auch eigentlich der korrekte Marketingbegriff dafür und auch das Control heißt Semantic Zoom Control. Was ich da machen kann, ich kann eigentlich zwei Controls angeben, zum Beispiel in dem Fall zwei Listen, eine gruppierte, also eine Liste mit Überschriften und eine Liste mit Details, sozusagen zwei unterschiedliche Zoom-Levels. Und zwischen diesen Zoom-Levels kann ich dann mit dem Finger umschalten. Kann man auch nutzen, zu sagen, ich habe eine Karte als die oberflächliche Sicht, wo ich mit Pushpins Sachen eintrage und wenn ich dann hineinzoome, dann sehe ich eine detaillierte Liste. Das wollte ich noch kurz erwähnen, das Semantic Zoom Control, das hier sehr hilfreich sein kann. Ich mache das Beispiel weiter. Ja, gut. Bei unserer Beispielapplikation, weil mittlerweile sind wir schon bei Windows 8, das stimmt, wäre jetzt der nächste Schritt, dass wir uns überlegen, welche Seiten setzen wir jetzt mit welchen Controls um, welche der Use Cases setzen wir um. Und ich habe jetzt hier mal die Screenshots drüber gelegt von den meisten Seiten. Die erste Page, wo wir gesagt haben, das ist die Gruppen, also hier die Monate zum Beispiel, das setzen wir natürlich mit einem Grid View Control um. Das eignet sich hier besonders gut. Wir werden dann später noch die UI-Templates ein bisschen schöner machen, die Item-Templates, dass es ein bisschen bunter wird als das, was wir heute sehen hier. Dann die zweite Darstellung, die Liste aller Dinner, die wir in einem Monat verbucht haben, war bei Ihnen eine Table-View, das würde bei uns eben hier der List-View entsprechen. Die Details, das ist ein ganz normales User-Control. Das Create New Meal ist auch ein User-Control, in dem Fall ein Grid innen drinnen. Also eine Spalte links, eine zweite Spalte rechts und dann hier nochmal ein Grid mit den jeweiligen Spalten für Label und Control. Die anderen beiden, das sind Standard-Controls. Also hier oben habe ich jetzt diesen Camera-Picker drinnen, der in dem Fall ein lecker Foto von einem Essen macht. Und dann gibt es noch einen Adressbuch-Picker. Das sind Standard-Controls, die uns oder Standard-Fenster, die uns vom Betriebssystem später zur Verfügung gestellt werden. Und wenn wir jetzt diese UI-Map haben und wieder konkret auf eine Plattform hinuntergemappt haben, also das könnte man auch in Photoshop zeichnen, da gibt es auch ein paar Templates, die man nutzen kann. Die Links dazu haben wir hinten in den Ressourcen drinnen. Das ist, macht jetzt mal ein Designer eventuell. Jetzt können wir uns an die Umsetzung dieser einzelnen Seiten auch wirklich machen.
Springen wir vielleicht an dieser Stelle in die Entwicklungsplattformen hinein. Ich zeige Ihnen hier kurz Xcode. Wie Sie hier sehen, gibt es bereits einige Screens. Ich werde aber probieren, hier die Screens neu zu bauen. Wir sind hier gerade im sogenannten Interface-Builder, wo ein Storyboarding passiert. Ich mache jetzt hier auf der rechten Seite mal eine Auswahl. Ich möchte die Master View, diese Table View, neu anlegen. Also ich suche mal Table View, haben wir hier schon das entsprechende Control, setze ich mal hier hinein, mache dazu, und das hingegeben, machen wir es gleich nochmal, Table View Control, setzen wir es hier hin. Okay, so. Jetzt wähle ich zuerst aus, es soll von der Größe her ein Master Control werden. Dann sehen wir sofort, dass sich das Größenverhältnis ändert. Damit man besser sieht, zoome ich auch noch hinein. Okay, wie wir hier jetzt schon sehen, ist eigentlich schon einiges vorgegeben. Ich kann jetzt die eine Zelle selbst mit Controls belegen. Kann ich beispielsweise sagen, okay, ich möchte hier ein UI Label hineinsetzen. Und vielleicht noch ein zweites, kann dann hier Farben und dergleichen natürlich ändern. Aber wie man schon sieht, es sieht dann langsam etwas komisch aus. In dem Fall kann man auch auf Standard-Templates zurückgreifen, wie beispielsweise Subtitle, dann sieht es schon eigentlich genauso aus, wie wir es in der Beispielapplikation hatten, wenn wir hier rechts oben schauen. Und tada, unser Master Control ist fertig. Als zweites möchte ich noch kurz die Detailansicht bauen. Wie bereits erwähnt, handelt es sich hierbei um eine UI, um ein UI View Control. Ich den UI View Controller setze mal hier hinein, etwas kleiner machen. Wieder selbe Sache, zuerst bestimmen, okay, um was handelt es sich, um eine komplette Seite oder Master Detail. In dem Fall wollen wir hier eine Detailseite bauen. Und jetzt ähnliches Verfahren, hier kann ich nun alles hineinwerfen. Hier kann ich sagen, Labels, Textboxen, Images und so weiter. Also nehmen wir wieder ein Label her. Label beispielsweise. Label. Und vielleicht noch eine Textbox. Ein Textfield, nicht Textbox.
Jetzt haben wir dich schon indoktriniert.
Ja, scheinbar. Scheinbar.
Textbox heißt es bei uns.
Und wie wir hier auch sehen, gibt es solche Guides, die dabei helfen sollen, die verschiedenen Ausrichtungen zu machen. Ich setze auch noch gleich einen UI-Button hinein. Den brauchen wir dann später noch. Einen Button. In dem Fall wollen wir dieses kleine Plus hier nachbauen. Gibt es Add Contact, jetzt haben wir einen Button. Und was haben wir sonst noch gebraucht? Eine Image View. Ja, Image View setzen wir auch noch hinein. Okay, jetzt haben wir grundsätzlich mal alle Komponenten, die wir brauchen. Aber jetzt müssen wir natürlich für jede der Felder, die wir auf unserem Formular an sich brauchen, entsprechende Counterparts und Outlets machen. Das kopiere ich einfach hinunter, sage okay. So weiter. Jetzt würden wir sagen, okay, das erste ist Description. Das zweite ist die Location. Dann haben wir die Participants. Datum. Und so weiter. Sie kennen sich aus. Bei den Buttons machen wir eigentlich genau das Gleiche. Kopieren das zweimal, sagen, okay, einmal nehmen wir diesen Button, einmal nehmen wir jenen Button. Und so, mit etwas mehr Zeit, gestalten wir die komplette Detailansicht.
Okay. Dann schauen wir uns das Ganze in Visual Studio jetzt an. Wir haben hier die Windows 8 Applikation drinnen und legen eine neue Seite an. Wir sagen Add New Item und wählen hier entweder eine, zoome ein bisschen rein, entweder eine Blank Page aus, dann bekommen wir einfach eine ganz komplett leere Seite, oder wir können daraus Templates auswählen, die schon ähnlich sind wie das, was der Hannes teilweise hergezeigt hat. Eine Split Page, das wäre Master auf der linken Seite, eine List View hier, und auf der rechten Seite Details. Eine Items Page, Item Detail Page, man sieht dann auch jeweils, zoome mal wieder ein Stückchen raus, man sieht auch jeweils hier dann, wie die Page aussehen würde. Und so hier zum Beispiel Details für eine Gruppe. In dem Fall glaube ich, dass was am besten passt, ich kann natürlich auch alles komplett selber im Nachhinein machen, das sind einfach Vorlagen. Ich glaube, die Items Page passt ganz gut, das ist eine Grid View drinnen, und die nennen wir Dinner Group Page. Okay, fügen wir diese Dinner Group Page hinzu. Es ist so, jede Seite, da sieht man oben das UI, aber wir sind ein bisschen codelastiger unterwegs. Unten sieht man die Sprache, in der das UI geschrieben wird, das XAML, das heißt bei euch?
XIP.
XIP. Also XIP, die iOS-Sprache für die UI-Definition, bei uns XAML. Machen wir das XAML einmal zu, damit das irgendwie vergleichbar ist. wählen wir das da oben aus, das erste Mal My Application, das ist ganz nett, aber wir wollen das einmal umbenennen, dass dort nicht My Application steht, das holt er sich automatisch von irgendwo her, sondern wir wollen da jetzt schreiben I paid Business Dinner. Das ist einmal der erste Schritt. Und da unten haben wir jetzt, das sehen wir da in diesem Document Outline, da unten haben wir mehrere Controls drinnen. Item Grid View und Item List View. Und noch ein Grid. Das ist eigentlich spannend. Warum haben wir hier mehrere Controls drinnen? Wir werden es gleich sehen. Aber vorher sollten wir mal Sample-Daten hinzufügen. Dazu gehen wir einmal kurz noch ins XAML zurück und fügen hier ein Code-Snippet ein. Na, nicht da oben, sondern wir sagen hier, wir wollen eine Collection verwenden. Eine Collection von Daten. So, einen Augenblick. Und zwar kann man hier für die Developer-lastigen unter Ihnen. Man kann hier mit diesem Präfix D Design-Daten angeben. Man kann sagen, ich möchte, dass im Design-Modus hier die Sample-Data-Source verwendet wird. Diese Sample-Data-Source, die wird uns automatisch mit dem Template mit erstellt. Da sind dann automatisch Dummy-Daten drinnen, die wir jetzt nutzen können, damit wir unser UI schön betrachten können. Dazu müssen wir aber das Ganze nochmal öffnen. Noch einmal bilden. Ah, und ein. Man merkt, es ist ein bisschen codelastiger als drüben. Man muss hier noch eines machen. Data, man muss sagen, woher kommen die Daten? Die Daten kommen aus dem Namespace app1.datamodel. So, jetzt kompilieren wir das Ganze noch einmal. Schauen rüber zu Design und sehen jetzt hier unsere Applikation. Das Grid View Control hier drinnen mit den Testdaten, ich habe dir ein bisschen angepasst, dass hier zumindest Jänner 2013 steht. Ich kann aber dann diese Testdaten auch komplett anpassen, dass ich realistischerweise hier dann schon das sehe, was ich auch später sehen werde. Es gibt jetzt da ein Visual Studio, wenn ich auf View gehe, Other Windows, gibt es hier dieses Device Window. Und dieses Device Window kann ich dazu nutzen, dass ich hier umschalte zwischen unterschiedlichen Darstellungsformen. Ich kann sagen, welche Auflösung hat mein Gerät, ich kann aber auch sagen, welchen Dock-Modus hat meine Applikation, weil die Applikation kann Fullscreen sein oder sie kann links gedockt sein oder sie kann rechts sein und links ist eine App gedockt oder sie kann auf einem kleineren Display sein. In dem Fall ist jetzt auch Hochformat. Und diese unterschiedlichen Modi kann ich testen und jetzt merkt man auch, warum es hier mehrere Controls gibt. Denn in der Darstellungsform Snapped View, das ist so klein links, da wird auf der linken Seite einfach ein List View Control angezeigt, automatisch. Und im Fullscreen wird ein Grid View genommen, weil das List View halt ein bisschen besser für diese schmale Darstellungsform geeignet ist. Jetzt fangen wir mal an, das Ganze anzupassen, indem wir hier hineingehen in das Grid und sagen, das Grid soll ein nettes Hintergrundbild haben, damit das Ganze ein bisschen netter aussieht als einfach nur schwarz. Wir sagen hier, Image Source ist Background. Nehmen das Uniform Fill. Das heißt, wir haben jetzt da mal eine Hintergrundgrafik. Das Ganze machen wir auch noch für den Fullscreen. Na, da hat das gleich automatisch übernommen. Das heißt, jetzt haben wir mal hier ein bisschen was schöner gemacht. Und das Zweite, Hannes hat gezeigt, wie man die Templates anpassen kann. Das machen wir hier auch. Wir wollen, dass diese Templates nicht mehr schwarz und grau sind, sondern ein bisschen ansprechender. Dazu klicken wir rechts drauf, sagen Edit Additional Templates. Es gibt unterschiedliche Templates, eines für dieses Item, also ein so ein Kästchen, eines wie die ausgerichtet werden sollen, untereinander, nebeneinander. Unterschiedliche Templates, die ich editieren kann. In dem Fall editieren wir jetzt das Item Template, sagen Edit Current. Das XAML machen wir wieder zu. Fragt uns doch, willst du nicht doch was mit XAML machen? Nein. Wir wählen das Image aus, sagen hier dieses Image soll automatisch immer eine andere Source haben, dass das ein bisschen schöner ist. Reset. Und dann nehmen wir das Receipt Group. So. Und dann nehmen wir da einfach noch eine Hintergrundfarbe. Wir sagen, die Hintergrundfarbe soll, was nehmen wir, irgend so ein Blauton sein. Okay. Ah, in dem Fall vom Border, den setzen wir auf Layer. Und unser Stack-Panel da unten, das soll nicht so ein Grauton sein, sondern das soll ein transparenter Blauton sein. Dann nehmen wir uns auch so einen bisschen dunkleren Blauton her. So. Schaut das Ganze schon ein bisschen schöner gestylt aus. Und natürlich, wenn wir jetzt dahergehen, sehen wir, wurde hier auch übernommen. Gut, damit gehen wir wieder zurück zur Präsentation. Wir haben also eine kurze Demo gesehen, Seitenlayout, wie es auf iOS aussieht, wie man eine einzelne Seite baut und eine einzelne Seite auf Windows 8 gebaut.
Sehr spannend, sehr interessant. Okay, jetzt haben wir im letzten Schritt gesehen, wie wir unsere Bildschirmmasken bauen. Jetzt wollen wir natürlich auch richtige Daten und Logik mit ins Spiel bringen. Auf der Objective-C-Seite wird dem Entwickler nahegelegt, Apps nach dem sogenannten Model-View-Control-Prinzip zu bauen. Die View ist in diesem Fall für die Darstellung und Interaktion zuständig. Das Model für die Datenstruktur und der Controller, der das Gehirn in diesem Dreigespann ist, ist der Mediator zwischen View und Model, der auch den Großteil der Programmlogik enthält.
Die Windows 8 Entwickler, die in einem vorherigen Vortrag waren, zum Beispiel in dem Line of Business Applications, werden jetzt sagen, Moment, das klingt ja ein bisschen wie Model View View Model. Du hast eigentlich fast das gleiche beschrieben, hast das halt Controller genannt. Es gibt einen kleinen Unterschied zwischen wie es auf iOS passiert und wie es auf Windows 8 passiert. Es ist aber ein architektonischer kleiner Unterschied. Bei euch steuert der Controller die View, richtig? Mhm. Das heißt, wir haben hier die Pfeile auch entsprechend eingezeichnet. Das ist natürlich subtil, deswegen sagen wir es mal extra. Der Controller greift auf die View zu. Das heißt, der Controller hat innen drinnen eine Verlinkung auf die Controls von der View. Zum Beispiel UI Text Field ist eine Eigenschaft vom Controller. Und der Controller sagt, UI Text Field hat jetzt eine blaue Hintergrundfarbe zum Beispiel. Bei uns ist das ein bisschen anders, weil wir das Konzept der Datenbindung haben. Die Boxen sind die gleichen, wir haben nur da diese Pfeile umgedreht und das heißt jetzt ein View Model. Denn unser View Model ist ein bisschen passiver. Das View Model bietet einfach Daten an. Deswegen ist es eine Art Datenmodell für die View. Das heißt, die View sagt, das View Model sagt, ich habe eine Eigenschaft, die heißt zum Beispiel Farbe der Textbox oder einfach Farbe. Und die View, die holt sich automatisch diese Werte vom View Model. Das heißt, nicht das View Model steuert die View, sondern umgekehrt. Die View bindet auf das View Model. Das machen wir über Datenbindung in Windows 8. Die altbekannte Datenbindung, Data Binding. Die View sagt zum Beispiel, Textbox, Hintergrundfarbe bindet auf eine Eigenschaft des View Models. Das heißt, in unserem Fall kann man die View leichter austauschen, weil das View Model eigentlich die View nicht kennt. Sondern das View Model sagt, Farbe blau, Farbe grün. Und die View weiß dann, was sie mit dieser Information machen soll durch die Datenbindung. Das ist aber ein kleiner Unterschied, sonst gleiches Konzept hier und dort. Wir haben eine Separation of Concerns, wir haben die Logik in dem grünen Teil, in dem View Model oder in dem Controller drinnen, das UI in der View und die Daten im Model. Das ist auch hier nochmal das Beispiel für die Datenbindung. Summen wir vielleicht einmal kurz hinein. Moment, jetzt haben wir zu viele unterschiedliche Zoomings. Nehmen wir das PowerPoint-Zooming in dem Fall. Sieht man genau hier ein View-Model. Das hat hier gewisse Eigenschaften angeboten, zum Beispiel Category-List. Und dann die View bindet auf diese Eigenschaft. Also dieses List-Box-Control. In dem Fall ist es ein List-Box-Control und kein List-View-Control, weil es eine Phone-App ist. Das bindet auf die Category-List-Eigenschaft vom View-Model. Oder im grünen Bereich in dem UI oben, da gibt es zwei Textfelder. Diese Textfelder binden auf Current Location und auf GPS Status Text. Also wir haben ein View Model, das uns Daten und Operationen anbietet, weil wenn wir den Button klicken, wird die Search Points of Interest Operation ausgelöst. Und dieses View Model ist ein Page View Model, weil es davon meistens eines pro Seite gibt. Entspricht also dem Controller in iOS nur ein bisschen passiver. Das zweite ist in dieser Liste, Category List, da sind Datenmodelle drinnen und die kann man auch noch einmal als View Models abbilden, als sogenannte Data View Models, Category VM zum Beispiel. Das sind wie Models, aber sie haben noch ein bisschen extra Informationen für die View mit. Zum Beispiel das Is Selected, das ist eigentlich in dem Datenmodell nicht wertvoll. In der Datenbank, da werden wir Title abspeichern und Description. Wir werden aber in der Datenbank isSelected nicht abspeichern. Das heißt, wir haben in diesem DataViewModel zusätzlich eine Eigenschaft dazugegeben, die eigentlich im normalen Model nichts zu suchen hat, sondern rein für das UI, für die View nötig ist. Das heißt, ein ViewModel, das müssen wir ganz rauspinschen, das ViewModel ist ein Model, das um Informationen für die View angereichert ist. In unserem Beispiel hier, iPaid Business Dinner, haben wir bereits existierende Controller auf der iOS-Seite. Unser Ratschlag ist, nehmen Sie diese Controller konzeptionell und migrieren Sie die nach Windows 8, machen Sie halt aus jedem Controller ein View-Model daraus, und zwar ein Page-View-Model. Das heißt, wir behalten das bei, 1:1 die Relationship, es gibt jetzt halt pro Seite, pro View ein View-Model dazu, also ein Dinner-Group-Page-View-Model, ein List-Dinner-Page und ein Create-Dinner-Page-View-Model. Zusätzlich, wo immer Sie eine Liste drinnen haben, bauen Sie auch noch ein Data View Model. Das heißt, in unserem Fall haben wir für Dinner, weil da brauchen wir zum Beispiel diese Selection Flag immer wieder, ein Dinner Data View Model gebaut. Das beim Hannes ein normales Model ist, das machen wir bei uns auch als Model, aber zusätzlich bauen wir noch ein View Model drumherum.
Okay, sehen wir uns jetzt vielleicht nochmal live diese Model View Strategie auch auf der iOS-Seite an. Ich bin wieder zurück in Xcode, das Formular, das wir vorher angelegt haben. Wenn wir jetzt schauen, das ist die View. Jetzt haben wir zusätzlich noch von einem Model gehört. Ich springe jetzt hier kurz zum Code hinüber. Hier sehen wir die Datenstruktur, wie sie definiert wurde und eine Basis-Initialisierungsmethode. Zusätzlich gibt es jetzt auch den Controller. Er heißt Detail View Controller in dem Fall. Hier sind die Outlets, Properties und mehr oder weniger die Methodenaufrufe, die die Logik enthalten, definiert. Jetzt müssen wir das Ganze natürlich miteinander verbinden, weil im Moment handelt es sich bei unserer gezeichneten Maske noch um einen Standard UI View Control und ich habe hier keine Verlinkung. In dem Fall gehe ich auf Klassen und sage hier jetzt, okay, Detail View Controller findet er auch sofort. Und wenn wir jetzt nachsehen, haben wir jetzt hier unsere Outlet-Einträge. Und an dieser Stelle kann ich dann anfangen, die Verknüpfungen zu bauen. Das heißt, Detail Description Label würde ich sagen, das ist das Label. Das Label brauchen wir nicht. Wir brauchen das Textfield natürlich. Textfield, genau. Description setzen wir hier hin. Location nehmen wir her, setzen wir hier hin und so weiter. Wir haben auch ein Image gehabt. Nehmen wir das Image kurz. Setzen wir das Image hinunter. Aber natürlich geht es auch in die andere Richtung, wenn es um Aktionen geht. Hier wollen wir jetzt beispielsweise sagen, okay, wie schaut es mit dem Button aus? Beim Button gibt es diese sogenannten Aktionen wie beispielsweise Show Addressbook Picker. Genau dasselbe. Klicken wir an, ziehen wir hin, sagt der Button, okay, jetzt ist es auf einmal verlinkt und wir sind bei Touch Up Inside soll das passieren. Selbiges für unseren Show Image Picker bei Touch Up Inside. So, vielleicht auch noch kurz ein Blick zur Code-Seite und nehmen wir hier vielleicht auch gleich den Picker her. So, Detail View Controller. Hier sehen wir jetzt etwas Code. Vorher habe ich verlinkt Show Addressbook Picker. Und wenn jetzt dieser Button geklickt wird, dann wird dieser Code hier ausgeführt. Hier ist hinterlegt, okay, initialisieren wir bitte diesen Addressbook Picker, verweise, womit kommuniziert wird und präsentieren wir diesen Picker. Sobald das Ganze dann gedrückt wird, gibt es diese anderen Methoden, die eben die Logik und die verschiedenen Schritte übernehmen.
Ausgezeichnet. Wir haben hier wieder das Beispiel der Dinner Group Page und diese Dinner Group Page hat jetzt ein zugehöriges View Model. Schauen wir uns zuerst mal das View Model an. Wir haben hier dieses Dinner Group Page View Model gebaut. Shift Alt Enter, gehen wir mal in den Fullscreen Modus. Und das entspricht den Outlets bei iOS im Controller. Das View Model, also wir könnten sagen Maps to the Controller und dieses ViewModel hat hier Eigenschaften, das könnte man sozusagen Maps to Outlets bezeichnen. Das sind Datenpunkte, die der View angeboten werden zum Draufbinden. Wir haben hier zum Beispiel Observable Collection of Meal Event Group, All Groups. Das sind also alle Meal Event Gruppen hier in einer Liste. Observable Collection ist einfach eine Liste. Wir haben also Gruppen von Meal Events, Gruppierungen. Das ist ein anderes View Model. Wie wir sehen, das hat drinnen einen Titel für die Gruppe, einen Untertitel und dann eine Liste von Meal Events. Also Titel wäre Jänner, Untertitel wäre schönes Wetter oder irgendwas, was wir uns aussuchen und dann da drinnen wären alle Meal Events, die zum Jänner dazugehören. Eine ID haben wir unten auch noch dabei. Das ist unser View Model und im View Model ist auch die UI-Logik drinnen. Also hier wäre zum Beispiel die UI-Logik, die Daten zu laden Load Data. Und jetzt bekommen wir mit, was ein Vorteil von dieser Separation of Concern ist. Dadurch, dass wir Load Data im View Model machen, können wir da eigentlich alles Mögliche einbauen. In unserem Fall laden wir einfach Fake-Daten, die einfach, also laden ist nicht mal wert, wir definieren hier einfach Fake-Daten, die jetzt mal zu diesem Zeitpunkt genutzt werden sollen, damit die App ein bisschen was gleich schaut, können wir so verwenden. Und wir können jederzeit später das austauschen. Im ViewModel können wir bei LoadData dann eine echte Logik hineingeben. Die View bleibt immer gleich, die View weiß nicht, woher die Daten kommen. Die View weiß lediglich, ich greife auf All Groups zu. Das schauen wir uns noch kurz an. In der View, die Verbindung, ist hier dieser sogenannte Data Context. Data Context gibt an, dass das ist die Datenquelle der gesamten View. Die Datenquelle der gesamten View soll ein neues Dinner Group Page View Model sein. Und dadurch können wir das jetzt hier binden und wir sehen hier auch, die Collection View Source bindet jetzt auf diese All Groups. Das heißt, die All Groups vom View Model sind jetzt hier die Datenquelle für die Seite. Okay, ich habe jetzt hier eine Seite, die wir noch schnell löschen. Die brauchen wir erst zu einem späteren Zeitpunkt. Dann kompilieren wir das Ganze nochmal und schauen uns das jetzt mit den Testdaten an. Build started, build succeeded. Sobald wir jetzt die Applikation wirklich starten, haben wir nicht mehr diese Sample Data Source, sondern haben eine echte Source, echte All Groups von unserem View Model. Und dieses View Model haben wir da unten verbunden. Es ist ein Dinner Group Page View Model. Können wir auch machen, dass wir hier mal einen Breakpoint hineinsetzen, dann sehen wir, dass das auch wirklich stimmt. F9. Starten wir die Applikation mit F5. Das ist mal der Splash-Screen. Die Applikation wird geladen. Das View-Model kommt herein. Load Data wird aufgerufen. All Groups ist mal leer. All Groups wird jetzt befüllt. Und wir sehen hier im UI jetzt schon unsere echten Daten. März, Februar, Dezember entsprechend. Ausgezeichnet. Eine kleine Sache noch. Achten Sie da oben auf den auf diesen Stopp-Knopf. Die Applikation läuft bereits oder läuft noch immer. Das heißt, ich habe sie eigentlich geschlossen, aber sie läuft noch immer und erst jetzt, 10 Sekunden später, hört sie auf zu laufen. Warum? Wir kommen dazu im Schritt Nummer 6.
Schritt 6, aber vorher kommt noch Schritt Nummer 5.
So ist es.
Schritt Nummer 5, Hardware- und OS-Zugriff. Das Rad muss nicht immer neu erfunden werden. Die Hardware, auf der unsere App läuft, hat Informationen, die für unsere Applikation wichtig sein könnte. Wenn wir uns beide Plattformen ansehen, gibt es jeweils Frameworks, die den Zugriff auf Services, die die Plattform oder Hardware betreffen, ermöglichen. Diese sind aber zumindest auf der iOS-Seite nicht automatisch mit eingebunden, sondern werden vom Entwickler hinzugefügt, wenn benötigt. Sobald ein Framework importiert ist, kann auf dessen Methoden, Klassen und Variablen zugegriffen werden. Es sei aber erwähnt, dass der Entwickler nicht absolute Einsicht in diesen Quellcode hat, sondern nur auf die Header-Information und es gibt eben eine entsprechende Dokumentation, wie diese Logik verwendet werden kann. Beide Plattformen verhalten sich auch nach dem Motto, der Benutzer ist König. Apps sind gesandboxed und können insofern nicht frei auf dem System walten oder im Hintergrund für den User unwissentlich Code verarbeiten. Eine App, die über ihre Sandbox hinaus Zugriff haben möchte, muss zuerst den User um Erlaubnis fragen. Die meisten dieser Frameworks stellen auch gleich entsprechende Standarddialoge, wie beispielsweise die Kamera oder die Adressbuchauswahl, zur Verfügung, was natürlich die Arbeit für den Entwickler um einiges einfacher macht.
Und du hast drei bereits erwähnt. Es gibt auf beiden Plattformen, haben wir analysiert, so ziemlich ähnliche Möglichkeiten. Adressbuch wäre eine davon. Es gibt dann diverse Storage Libraries, also Speicherorte am Tablet oder Handy, wo alle Videos, wo alle Audiodateien gespeichert werden, wo alle Bilder gespeichert werden. Nachteil ist, das ist typenspezifisch. Es gibt zum Beispiel keine gemeinsame Library für alle PDF-Dateien. Auf das kann man aber zugreifen, auf die Video-Library zum Beispiel. Man kann dann auch auf eine eingebaute Webcam zugreifen, auf ein eingebautes Mikrofon zugreifen. Unter Windows 8 habe ich sogar die Möglichkeit, mit diesem Play-To auf andere Geräte zu streamen. Also ich kann sagen, ich möchte auf meine Xbox streamen oder auf meinen DLNA-Receiver, Digital Live Network Alliance, glaube ich, heißt das, bin mir nicht genau sicher. Also ein externer Empfänger auf jeden Fall. Es gibt unterschiedliche Sensoren, ich habe Orientation, wie halte ich das Tablet gerade, Kompass, ich habe Bewegungsunterstützung, ich kann Gesturen feststellen, GPS. Bei Windows 8 haben wir auch die Möglichkeit zu drucken, habt ihr das auch?
Haben wir ebenfalls.
Habt ihr auch? Ja. Ausgezeichnet. Haben wir jetzt auf dem Slide nicht drauf.
Okay, für den Fall iPad Business Dinner haben wir zwei dieser Frameworks verwendet. Zum einen die Kamera, wie wir bereits gesehen haben, zum anderen auch den Adressbuchzugriff. Wenn wir uns das vielleicht kurz live anschauen wollen. Ich habe ja kurz bereits den Code für diesen Image Picker hergezeigt. Ich starte jetzt mal die App. Bisher ist sie noch nicht gelaufen auf meiner Seite. Lass mir das Ganze kurz starten. Der Simulator öffnet sich. Das ist ebenfalls eine Sache. Man kann zwar auf dem Device auch entwickeln, aber es wird von Xcode selbst ein Simulator zur Verfügung gestellt. Okay. So, hier sehen wir unsere Master Detail Ansicht. Ich gehe jetzt mal hier auf den MSD Eintrag und wie ich vorher bereits erwähnt habe, habe ich diese Buttons, die ich verlinkt habe zu unseren Pickern. Mhm. Ich wähle jetzt einfach mal diesen Image Picker aus und nehme ein Bild und füge das ein. Okay, das ist jetzt die Applikationsseite. Kurz in den Code. Wir haben jetzt hier diese Show Picker Methode, die mehr oder weniger sich darum kümmert, dass dieser Picker angezeigt wird. Danach liegt alles in dieser externen Library oder in dieser externen Logik. Es wird aber wieder mit mir zurückkommuniziert. Heißt, ich bekomme die Information, wenn ein Bild ausgewählt wurde oder wenn das Ganze abgebrochen wurde und kann dann dieses zurückgelieferte Image wieder bei mir verwenden, beispielsweise in die Datenbank einspeichern oder was auch immer damit tun. Das wäre es von meiner Seite kurz.
Okay. Schauen wir uns das Ganze auf Windows 8 ebenfalls an. Ich habe jetzt hier eine neue Seite hinzugefügt, die New Page, und laden wir die mal kurz. Unit-Tests brauchen wir gerade nicht, das Document Outline behalten wir uns. Diese New Page, da sind alle Controls drinnen, um ein neues Dinner anzulegen. Wir haben auf der, das ist also unsere Details View. Wir haben auf der rechten Seite hier die gebundenen Textboxen. Wir haben unten einen Button, der dann etwas auslöst. Wir haben hier ein Build-Control. Man hat jetzt kurz das Grid auch gesehen, dass das Ganze schon angerichtet ist. Und wir haben hier einen Button. Schauen wir mal, was passiert, wenn dieser Button gedrückt wird. Starten wir mal die Applikation vielleicht kurz. Das Ganze ist so gedacht, machen wir es mit dem Finger. Ups. Die Maus mal weg. Da oben gibt es diesen Plus-Button im rechten oberen Bereich. Ich drücke auf Plus, ich komme auf die New Meal Event Seite. Das Grau, das schaut noch nicht perfekt aus, da sollte man vielleicht noch was Schöneres finden. Ich kann da Sachen eintragen. Essen, ups, Essen mit Hannes, ups, mit Hannes, schon wieder. Wir gehen irgendwie relativ oft essen, habe ich das Gefühl.
Mhm. Sind auch gute Freunde.
Hannes. 10. 10 Euro? Nein, wir haben...
Ein bisschen extravagant.
Ja, da freut sich die Finanzabteilung, wenn wir nur 10 Euro ausgegeben haben. Hannes, das war natürlich eine offizielle Vorbereitung für den Vortrag. Aus diesem Grund tragen wir das ein. Ich war auch mit dabei, den Picker lassen wir mal weg. Jetzt sagen wir Capture Image. Jetzt machen wir die Rechnung ist nicht so wichtig, weil es sind ja nur 10 Euro. sondern wir machen ein Foto von uns. Jetzt merkt man schon eines. Ui. Das ist dieser Kameradialog, aber wir bekommen eine Meldung. This app needs permission to use your camera. You can change this in the app manifest. Wenn ich back gehe, komme ich wieder zurück zur Applikation. Schließen wir sie mal, indem wir sie nach unten ziehen. Wir haben also vergessen, hier die entsprechenden Permissions zu setzen, damit wir es Ihnen zeigen können. Und da gibt es hier unten ein File, das heißt Package App X Manifest. Das wähle ich doppelt aus. Dann kann ich hier meine Permissions angeben und das muss ich natürlich machen. Das heißt bei uns Capabilities, da kann ich angeben, auf welche Hardware-Möglichkeiten greife ich zu, darf ich als App auf die Music Library zugreifen, auf die Location, auf die Webcam, das wollen wir in unserem Fall jetzt, darf ich auf alle möglichen Sensoren zugreifen, Enterprise Authentication und so weiter. Wir nehmen also die Webcam und starten jetzt die Applikation neu. Jetzt gehen wir den Text mit dem Keyboard ein, damit wir nicht so lange brauchen. Mit dem Finger bin ich immer ein bisschen langsamer. Legen wir uns ein, kann die App ja hier genauso nutzen. Dinner, also Essen mit Hannes. Das passt, die Location war beim Hannes, also kostengünstig. Um 10 Euro haben wir bei dir gekocht. Du warst dabei, ich war dabei. Wir sagen Capture Image. Jetzt kommt dieser Dialog, der Kunde ist König, haben wir gesagt, die Benutzerin, der Benutzer ist König. Darf die Applikation, also App 1 ist in dem Fall der wohlgewählte Name, darf die Applikation die Webcam benutzen? Wir sagen ja. Ah, jetzt sind wir hier, so. Machen wir so ein Foto, dann haben wir den Herrn im Hintergrund auch noch drauf. 3, 2, 1. Perfekt. So. Und jetzt sagen wir, okay. Haben das Foto da drinnen, können entsprechend damit dann weitermachen, sagen Create the Event und das Ganze abspeichern. So, und da zeige ich noch kurz den Code her, das ist nämlich ganz spannend, wie das gemacht wird. Hier sehen wir, Shift-Alt-Enter, gehen wir mal hinein und mit Steuerung Mausrad machen wir es ein bisschen größer. Hier sehen wir genau, was passiert. Es wird ein Standard-Dialog angegeben, der befindet sich in Windows. Das ist der neue Namespace von der Windows RT-Bibliothek. Windows Media Capture, Capture Camera UI. Da kann ich dann Dinge noch konfigurieren. Was soll da ausgewählt werden? Und dann sage ich, ich möchte ein File capturen, und zwar Foto oder Video. In unserem Fall war nur ein Foto möglich. Das heißt, wir hätten kein Video machen können. Dieses Await bedeutet, das ist asynchron. Und wir warten an dieser Stelle. Wir verlassen also in Wahrheit eigentlich den UI-Thread. An dieser Stelle wandert der UI-Thread zum Betriebssystem zurück und wir werden notifiziert, wenn wir im UI OK gedrückt haben. Also an dieser Stelle wird ein Betriebssystem-Dialog aufgerufen und wenn der Betriebssystem-Dialog, wenn wir da ausgelöst haben mit dem Finger, dann kommen wir zurück zu dem Await und haben hier dann die Datei drinnen und die können wir dann bearbeiten. In dem Fall machen wir dann ein Thumbnail draus und speichern das Ganze am Ende des Tages in unser ViewModel hinein als ein Array. Gut. Das war der Device-Zugriff auf beiden Plattformen. Mhm.
Werf mir an dieser Stelle noch schnell einen Blick auf den Application Lifecycle. In seiner simpelsten Form gibt es zwei Starten, in der sich eine App befinden kann. Sie läuft oder sie läuft nicht. Aber von Computern sind die Anwender bereits gewohnt, dass man mehrere Applikationen gleichzeitig laufen kann und mehr oder weniger ein Multitasking möglich ist. Auf mobilen Geräten bringt das aber natürlich einige Hürden mit sich. Batterielaufzeit, Rechenleistung und Speichergröße sind Faktoren, die man dort berücksichtigen muss. Beide Systeme, Windows 8 und iOS, haben für diesen Fall einen eigenen App-Lifecycle umgesetzt, der sich interessanterweise ziemlich ähnlich ist. Am Anfang startet die Applikation, an dieser Stelle wird die App in den Speicher geladen. Ein Splash-Screen kann angezeigt werden, um die Ladezeit zu überbrücken. Nach dem Starten ist die Applikation aktiv und kann Code ausführen und mit dem User interagieren. Wird die Applikation in den Hintergrund gesendet, dann erhält sie eine Benachrichtigung, die es der Applikation ermöglicht, Vorkehrungen zu treffen, bevor sie die Kontrolle verliert. Ich glaube, auf der Apple-Seite heißt das Suspending und ist so 5-10 Sekunden.
Auf der Windows 8-Seite.
Auf Windows 8-Seite, Entschuldigung.
Genau.
Gibt es ebenfalls auf der Apple-Seite. Diese Phase soll verwendet werden, um eben Daten abzuspeichern, Memory freizugeben oder auch Background-Tasks anzustoßen. Eine Applikation, die im Hintergrund ist, führt keinen Code mehr aus und ist sozusagen in einem ressourcenschonenden Tiefschlaf. An dieser Stelle können nun zwei Dinge passieren. Entweder die Applikation wird wieder aufgeweckt und aktiv oder das Betriebssystem entscheidet, ich brauche mehr Speicher, gibt es irgendwelche Suspended Apps, die ich terminieren kann. Wenn das so ist, dann passiert das auch.
Das Spannende dabei ist natürlich jetzt, dass eigentlich immer nur eine Applikation zur gleichen Zeit aktiv running sein kann. Und wir haben das vorher in Visual Studio gesehen, diese 5 Sekunden, die die App nachgelaufen ist, wenn sie sich erinnern kann, die ist dann auch weitergelaufen, das war genau dieses Suspending. Also man gibt der App 5 Sekunden Zeit, sich zu beenden. Schauen wir uns das Ganze vielleicht einmal kurz mit dem Task Manager an. Ich kann den Task Manager öffnen, kann hier auf Details gehen und jetzt nochmal meine Applikation starten. iPaid Business Dinner. Wenn ich jetzt darüber schaue, App 1 Exe, dann sehen wir, dass die sich noch im Running-Status befindet. Also eigentlich, was wir gesagt haben, würde gar nicht stimmen. Oh ja, die App ist gerade im Suspending-Modus. Und jetzt ist sie suspended. Das heißt, jetzt können wir wieder zurückgehen natürlich. Dann ist sie wieder, läuft sie wieder, wird also wieder resumed. Und wenn wir wieder daher schauen, ist sie wieder running. Es braucht wieder 5 Sekunden circa, 5 bis 10 Sekunden. Ich kriege 5 Sekunden und wenn ich extra sage, ich brauche länger, dann kriege ich 10 Sekunden, die ich Zeit habe, alles fertig zu machen, alles zu speichern. Und das ist ein interessantes Konzept und das ist auch wichtig zu beachten, denn es kann sein, dass die App aus diesem Suspended-Status nie wieder herauskommt. Es kann sein, dass das Betriebssystem sagt, wir müssen Speicher sparen, weg mit dieser App. Dann wird die App aus dem Speicher entfernt, läuft nicht mehr und alle Daten sind weg. Das heißt, ich muss mich in diesem Suspending-Übergang, in diesen 5 Sekunden, 10 Sekunden bei Windows 8 und bei iOS genauso, darum kümmern, dass meine Daten abgespeichert werden und zu jedem Zeitpunkt später wieder geladen werden können. Bevor wir dazu nochmal kurz kommen, du hast erwähnt, manche Apps, da ist man gewohnt, die machen was im Hintergrund einfach weiter. In der mobilen Welt, da haben wir beschränkte Ressourcen. Wir können nicht 1000 Apps parallel laufen lassen. Das Tablet hätte so eine kurze Akkuhaltezeit, dass alle sagen würden, das ist kein gutes Tablet. Aus diesem Grund, auch bei Windows 8 hat man sich entschlossen, nur die aktive App, die darf etwas machen. Es sei denn, eine App sagt, ich habe einen Background-Task. Ich sage dediziert, was ich im Hintergrund machen möchte. Ich möchte zum Beispiel GPS nutzen. Ich möchte eine Audiodatei abspielen, während die Leute laufen gehen. Das ist ja wohl eher beim Handy als mit dem Tablet. Aber ich möchte irgendetwas herunterladen. Das sind so Dinge, die man im Hintergrund machen kann. UI kann man keines machen. Diese Hintergrund-Tasks, da gibt es unterschiedliche Trigger. Ich kann sagen, ich mache das, also auch da, ich kann nicht permanent im Hintergrund laufen, sondern ich kann sagen, meine App wird alle 30 Minuten einmal gestartet. Oder wenn jemand ein Netzwerkkabel anschließt an das Tablet, dann soll meine App gestartet werden. Das dritte Konzept sind die Push-Notifications. Damit ist es möglich zu sagen, ich schicke eine Nachricht vom Server auf mein Gerät und durch diese Nachricht wird dann mein Gerät aufgeweckt. Das sind die sogenannten Background Tasks oder auch Managed Background Tasks, weil es ist etwas, was ich im Hintergrund machen kann, aber beschränkt, nur zu gewissen Zeitpunkten, damit eben die Batterie nicht ausgesaugt wird. Unser Tipp oder unsere Erfahrung jetzt mit diesem Application Lifecycle, es ist einmal wichtig zu wissen, dass es ihn gibt, deswegen haben wir es kurz nochmal erwähnt. Und dann ist es eigentlich wichtig zu wissen, aus diesem Suspending-Status kommen Sie möglicherweise nie wieder heraus, sondern Sie werden dann terminiert. Und das sollten Sie bei iOS eigentlich auch schon bedacht haben.
Genau.
Aber bei Windows 8 haben wir das auch. Und unser Tipp hier und dort eigentlich, speichern Sie die Daten immer so schnell wie möglich, sobald sie entstehen. Sobald jemand was in eine Textbox eingegeben hat, speichern Sie es ab, wenn es Sinn macht. Sobald jemand einen Button gedrückt hat, der etwas speichern soll, persistieren Sie es. Persistieren Sie so bald wie möglich. Spätester Zeitpunkt, wo man persistieren kann, ist bei diesem Suspending. Also wenn Sie diese 5 Sekunden, 10 Sekunden Zeitraum bekommen für das Suspending, spätestens dort sollten Sie alles speichern. Speichern wohin? Gibt es mehrere Varianten. Der lokale Speicher ist eigentlich das Hilfreichste. Es gibt einen lokalen Speicher auf iOS. Wie heißt der bei euch?
Bei uns ein Dokumentspeicher, aber ebenfalls innerhalb der Sandbox.
Und diesen lokalen Speicher, der heißt bei uns Isolated Storage. Das ist also ein Verzeichnis, wo nur die eigene App drauf Zugriffsrechte hat und dort können wir beliebig viele Sachen hineinspeichern. Und die können wir dann später, wenn wir neu gestartet werden, nach dem Terminieren, dann können wir diese Daten wieder laden. Das ist einmal der erste Tipp. Speichern ist ganz wichtig. Es gibt übrigens auch die Möglichkeit einer SQL-Datenbank, die wird man für diese Daten vermutlich nicht nutzen, aber größere Produktkataloge kann man auf SQLite speichern, und zwar auf iOS und auf Windows 8.
Genau.
Gibt es hier und dort. Ist eine Open-Source-Datenbank. Die zweite Frage ist, sind Sie gewohnt, dass etwas im Hintergrund passiert? Gibt es GPS? Gibt es irgendwelche Audio-Files, die im Hintergrund gespielt werden? Dann sollten Sie sich überlegen, kann ich das in einem Background-Task abbilden? Und muss ich das überhaupt in einem Background-Task abbilden? Vielleicht kann man auch mit Push-Notifications, nämlich zum Beispiel einiges lösen. Das ist die Überlegung. Kann ich vielleicht durch eine schlau gewählte Serverseite, die mir Push-Notifications runterschickt, etwas machen? Vermutlich werden Sie diese Überlegungen schon bei iOS angestellt haben, ähnliche auch bei Windows 8. Wir haben ein anderes Push-Notification-System als die Apple Push-Notifications.
Okay.
Es gibt aber Windows Azure Mobile Services als Serverseite. Von der aus können Sie Push-Notifications nach iOS, nach Windows 8, nach Android schicken. Also wenn Sie sagen, Sie haben jetzt Ihre drei Applikationen auf den drei Plattformen, Sie nutzen Push-Notifications, Sie können die Serverseite entweder selber implementieren, damit Sie die Apps wieder aufwecken können vom Server, oder Sie können Azure Mobile Services oder andere Third Parties mal anschauen.
Kommen wir zu Schritt 7 der Distribution. Dieser Punkt beschäftigt sich damit, wie Apps an Smartphones und Tablets ausgeliefert werden. Alle Applikationen auf der iOS-Seite werden über den Apple App Store ausgeliefert. Einzige Ausnahme sind Enterprise-Applikationen, die mit einem eigenen Enterprise-Zertifikat entwickelt wurden. Um eine Applikation in den App Store zu bekommen, muss diese aber zuerst von Apple approved werden. Wie sieht es mit den Verkaufsvarianten für iOS-Apps aus? Es gibt Gratis-Applikationen, es gibt werbefinanzierte Applikationen, es gibt Bezahl-Applikationen, es gibt sogenannte In-App-Purchases und für periodisch erscheinende Inhalte, wie beispielsweise Magazine, gibt es auch die Möglichkeit, Abos zu benutzen. Die Verrechnung an den Kunden und Abrechnung mit dem Entwickler findet von Apple oder wird von Apple gemacht. Für diesen Service erlaubt es sich aber auch 30% der Umsätze für sich zu behalten. Welche Programme gibt es nun? Es gibt zum einen die Standard Developer Lizenz, das ist ein Programm um 99 Euro pro Jahr, das alles inkludiert, das man benötigt, um eine App in den App Store zu bringen. Zusätzlich werden hier auch bis zu 100 Geräte oder können hier bis zu 100 Geräte als Entwicklungsdevices registriert werden. Für Firmen, die ihre Applikationen intern ausliefern möchten und den App Store sozusagen umgehen wollen, gibt es das sogenannte Enterprise-Programm um 299 Euro. Hier spart man sich auch den Apple-Approval-Prozess. Zwar kann man auch ohne Developer-Lizenz Apps bauen, diese können aber dann nur am Simulator ausgeführt werden und werden nicht von Apple zertifiziert.
Am Windows Store schaut das Ganze so aus. Also erstens mal, unser Distributionskanal heißt der Windows Store. Das ist schon mal der erste Punkt hier im Vergleich. Die Mitgliedschaft kostet 49 Dollar für Einzelpersonen und 99 Dollar für Firmen hier. Es gibt einen Approval-Prozess, der unter diesem Link hinterlegt ist. Approval-Prozess ist nicht so schrecklich, dass man sich verschlucken muss die ganze Zeit, sondern es ist wirklich vordefiniert, welche Schritte werden da durchlaufen, welche Regeln muss man einhalten. Und es gibt auch eine App, die mit Visual Studio mitkommt, die Windows Application Certification Kit Applikation, kann ich da suchen, Windows App Cert Kit. Mit dieser Applikation kann ich auch schon mal meine App lokal testen, bevor ich sie in den Marketplace submitte. Wir haben gleichfalls die drei Konzepte, Free App, Ad-Based App, also mit Werbebannern unten, oder Paid App. Es gibt ein Microsoft Ad Center, wo ich einen Microsoft Werbebanner, also einen von Microsoft zur Verfügung gestellten Werbebanner hineingeben kann. Das ist nicht immer Windows 8 Werbung, sondern es ist einfach, wo wir die Werbung weiterverkaufen. Ich kann aber auch einfach Third-Party Werbekontrolls hier verwenden. Wir haben das Subscription-Modell ebenfalls. Bei uns ist es aber möglich, das über In-App-Purchase abzuwickeln. Das heißt, wir haben In-App-Purchase generell. Ich kann aber auch den In-App-Purchase dafür nutzen, zeitlich beschränkte Items zu verkaufen. kann also entweder persistierende, also langlebige Items, die für immer bleiben, oder ich kann sagen, das ist etwas, was verbraucht wird, eine Ressource, die nach einiger Zeit weggeht. Wäre für ein Spiel zum Beispiel spannend, ich könnte für das Spiel Lebenszeit verkaufen, dass man also mit dem Charakter weiterspielen kann oder so etwas. Damit kann ich Subscriptions abbilden. Es gibt die Möglichkeit, einen Trial-Modus zu machen. Ich kann also sagen, es ist eine Paid-App, aber diese Paid-App kann ich für 10 Tage zum Beispiel kostenlos verwenden. Oder in der Applikation kann ich dann auch abfragen, befinden wir uns im Trial-Modus, und kann dann sagen zum Beispiel, im Trial-Modus funktionieren nur die ersten 3 Levels, oder man kann maximal 5 Dinners in der Applikation abspeichern. Wäre zum Beispiel eine nette Idee für einen Trial-Modus bei uns hier. Die Verrechnung erfolgt ebenfalls bei uns über den Store-Besitzer, in dem Fall Microsoft. Wir haben auch das 70-30 Revenue-Sharing-Modell. Wir bieten aber zusätzlich, wenn Sie über $25,000 Revenue pro Jahr, glaube ich, machen, pro Monat wäre ein bisschen viel, pro Jahr machen, bieten wir Ihnen an 80-20. Also je mehr Sie verkaufen, desto mehr bleibt Ihnen von der Applikation über. Enterprise Deployment funktioniert bei uns so, es gibt die Möglichkeit, Applikationen auf Tablets auszurollen, seien es die Intel-basierten Tablets, also die x86, 64-Bit-Tablets, oder WinRT, ARM-basierte Tablets, funktioniert in gleicher Weise mit dem Enterprise Deployment, ohne den Microsoft-Approval-Prozess durchlaufen zu müssen. Das läuft dann so in der Realität ab, wenn Sie jetzt ein Kunde sind, ein Partner sind, zum Beispiel wir haben die Windows 8 App gebaut, die I Paid My Business Dinner, und wir wollen die an eine Firma verkaufen, aber direkt, ohne den Marktplatz. Dann muss uns der Kunde vertrauen, und das wird er normalerweise ja auch, weil er zahlt uns ja auch, und nimmt mal an, dass unsere App auch vertrauenswürdig ist, weil es ja eben diesen Approval-Prozess nicht mehr gibt. Das heißt, wir geben unsere kompilierte Applikation an die Firma weiter, wie wir das auch immer machen wollen. Die können noch einmal das Application Certification Kit bei Ihnen laufen lassen, um festzustellen, ob die App von den Permission Sets zum Beispiel passt, ob die nicht irgendwelche Dinge nutzt, die sie dann gar nicht requested hat. Aber am Ende des Tages ist es wichtig, dass die Firma, die das ausrollt, uns vertraut. Das Ausrollen geht relativ einfach. Es gibt auch eine eigene Session dazu, die Sie sich nachher anschauen können mit dem Christian Decker. Aber prinzipiell, man braucht dazu Windows 8 Enterprise auf der Intel-Plattform, ganz normale Enterprise-Lizenz für Windows 8, oder bei WinRT, da gibt es in dem Sinn keine Enterprise-Lizenz, da haben Sie die Möglichkeit, über einen Device-Key dann zu sagen, dieses Gerät ist Teil meiner Firmenumgebung. Und sobald Sie Teil einer Firmenumgebung sind, können Sie dann die Applikationen da über Group Policies ganz normal ausrollen, also relativ simpel zu machen. Wir haben Ihnen versprochen, 7 Schritte, um eine iOS-Applikation nach Windows 8 zu bringen. Wir haben Ihnen die 7 Schritte gezeigt. Wir haben versucht, Ihnen wirklich von der Entscheidung, ist es eine Full-Frame-Applikation oder eine Control-basierte Applikation, bis hin zu dem Punkt, wo Sie die Applikation ausrollen, sei es über den Marktplatz oder Enterprise getrieben, Ratschläge mitgegeben. Wir haben Ihnen ein paar Grundlagen immer mitgegeben und anhand dieser einen Beispielapplikation versucht, das zu zeigen. Die Beispielapplikation können Sie natürlich nachher herunterladen, sowohl auf der iOS Source Code Version als auch der Windows 8 Source Code Version. Das heißt, wenn Sie noch ein bisschen detaillierter reinschauen wollen, was waren jetzt genau die API-Unterschiede zwischen Objective-C und C-Sharp in unserem Fall, Sie können das machen, indem Sie den Source Code anschauen. Wir haben auch hier noch ein Slide mit dabei, das Sie jetzt sehr klein nur sehen, aber ist auch egal, laden Sie sich die Slides nachher herunter, da sind nämlich klickbare Links drinnen. Zum Beispiel, es gibt eine Seite online von Microsoft, wo Sie mappen können, welche iOS SDK API habe ich heute benutzt und wie schaut die auf Windows Phone zum Beispiel aus. Wir haben dann noch andere hilfreiche Links für Sie mit dabei und hoffen damit, Ihnen einen guten Prozess mitgegeben zu haben, wie Sie von iOS nach Windows 8 kommen. Wir wünschen Ihnen eigentlich nur noch viel Erfolg bei der Migration, die Sie jetzt sicher problemlos durchführen können.
Viel Erfolg. Besten Dank.